Hallo und herzlich willkommen. Bevor ich meinen heutigen Gast Marina Busunaschwili begrüße, noch ein Hinweis in eigener Sache. 1:1 der Talk ist live auf dem BR Podcast Festival in Nürnberg zu sehen, und zwar am 16. Oktober um 20 Uhr im BR-Studio. Caro Matzko empfängt dort Karl Theodor zu Guttenberg und Sie können dabei sein. Alle Infos und Tickets gibt es unter podcastfestival.de. Und jetzt hallo nach Berlin. Aus dem Hauptstadtstudio ist mir heute Marina Busunaschwili zugeschaltet. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Frau Busunaschwili, wann haben Sie eigentlich das letzte Mal Pause gemacht?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, die letzte Pause, die ich mir wirklich gegönnt habe, war tatsächlich nach dem Tod meiner Mutter 2019. Da bin ich das allererste Mal in meinem ganzen Leben in ein Hotel nach Mallorca geflogen und habe gar nichts gemacht, weil ich sonst eigentlich immer Airbnb-Wohnungen hatte, wo man dann ja auch immer selber putzen muss und selber kochen muss. Und das war so die letzte Pause, die ich mir eigentlich gegönnt habe.
Zu Gast bei Karline Thyroff auf Bayern 2.
Marina Busunaschwili, die Bossin.
2019, das ist aber auch sehr lang her. Ich habe nach den Pausen gefragt, weil wenn man sich Ihr Buch und Ihre Geschichte durchliest, dann merkt man, Pause machen ist was, das Sie tatsächlich erst lernen mussten in Ihrem Leben. Und es fällt Ihnen heute auch mit Anfang 40 immer noch nicht ganz leicht, oder?
Ja, es fällt mir leichter. Also ich nehme mir mehr Ruhephasen. Also meine Abende zum Beispiel gehören mehr mir als früher. Also ich habe definitiv eine Uhrzeit, an der der Rechner aus sein muss. Und früher war das anders, würde ich sagen. Die Wochenenden sind ein bisschen entspannter als früher. Aber auch, es liegt natürlich auch am Alter. Ich schaffe nicht mehr so viel. Aber so richtig Pause machen, danach habe ich mich gar nicht gefühlt in den letzten Jahren, weil alles so viel so schön und aufregend und Spaß gemacht hat. Trotzdem ist es wichtig, dass ich mir das immer wieder selber beibringe, um auch ein Vorbild für andere zu sein, nicht in diesen Kreislauf zu kommen, in dem ich war, als ich jünger war. Also ich sage das ganz oft auch zu meinen jüngeren Talents, mit denen ich zusammenarbeite, dass ich kein gutes Vorbild war und dass wahrscheinlich auch die ein oder andere mentale Erkrankung oder auch gesundheitliche Schäden nicht da wären, hätte ich mir mehr Pausen gegönnt.
Sie waren ja schon immer eine Kümmerin. Das liegt bestimmt auch an Ihrer Familiengeschichte. Also zu Hause waren Sie nicht nur mehr oder weniger auf sich selbst gestellt. Sie mussten auch das Geld ranschaffen für Ihre Familie. Die große Schwester heroinsüchtig, der Vater spielsüchtig und ständig weg. Die Mutter hatte 5 Jobs. Was würden Sie sagen, war Ihr Stand in der Familie?
Also ich würde sagen, bis ich 9 war, war ich unsichtbar und stark auf mich allein gestellt. Und mit 9, als dann meine Mutter sich vor mir versucht hat, das Leben zu nehmen, habe ich eigentlich begriffen, dass es nicht mehr ausreicht, einfach unsichtbar zu sein, dass ich dann auch nicht überleben würde. Also was wäre, wenn sie jetzt wirklich weg wäre? Ich habe mir alle 3 angeguckt, die älter waren als ich, und habe mir einfach die Frage gestellt, wo ist meine Rolle in dieser Familie? Und ich habe sehr schnell gemerkt, sie ist nicht nur nicht existent, ich muss sie für alle übernehmen, wenn ich will, dass wir alle überleben. Und ab da war dann tatsächlich die Rolle, die der Boss dieser Familie sein. Also auch wenn es sehr merkwürdig klingt, als Kind sowas zu sagen. Aber wenn man merkt, dass die Eltern oder die Erwachsenen im Raum die Verantwortung nicht übernehmen können und sich auch nicht wie Erwachsene benehmen, dann hat man keine andere Wahl.
Sie wurden die Bossin in Ihrer Familie. Es sind harte Geschichten, die Sie erlebt haben. Wir sprechen da nachher noch ausführlich drüber. Die Bossin, das ist aber auch ein Ruf, der Ihnen vorauseilt, als jemand, der das deutsche Musikgeschäft, insbesondere die Deutsch-Rap-Szene, sehr vorangebracht hat, als Promoterin, unter anderem für Leute wie Bushido, Sido, Kool Savas. Für alle, die nicht so tief drin sind im Geschäft, was ist denn der wichtigste Job einer Promoterin?
Also zuerst möchte ich sagen, wenn man mein Buch liest, merkt man sehr schnell, dass die Bossin ja keine erfundene Rolle ist oder nichts, was ich unbedingt sein wollte, sondern musste durch die Familie. Und so ähnlich war es aber auch im Deutschrap. Also zu merken, dass man weniger ernst genommen wird, dass man nicht dieselben Chancen hat oder dass auch Künstlerinnen im Rap vielleicht nicht immer gleich behandelt werden oder mit Klischees umgehen müssen, hat dazu geführt, dass ich diese Rolle übernommen habe. Und ich glaube, der wichtigste Job einer Promoterin ist, wirklich nur die Jobs zu machen, für die man brennt. Weil Leidenschaft und Passion kann man nicht erlernen. Und entweder man hat sie oder man hat sie nicht. So könnte ich zum Beispiel auch nicht ich könnte jetzt keine Games promoten, weil ich bin kein Zocker, ich wüsste gar nicht, was ich sagen soll. Aber so ist es auch in der Musikwelt. Ich glaube, wenn man dafür brennt, dann merken das die Menschen, mit denen man spricht, weil Vertrauen muss man sich erarbeiten.
Und am Ende sorgen sie natürlich dafür, dass sich eine Platte möglichst oft verkauft, dass Künstler, Künstlerinnen möglichst sichtbar sind und dass sie sich so darstellen können, wie sie das gerne würden. Sie haben mal gesagt, sie haben sich immer als eine Art Übersetzerin zwischen Rappern und zwischen der bürgerlichen Gesellschaft verstanden. Woran liegt es denn, dass sie die Welt des Raps so gut verstanden haben?
Zum einen, weil die Protagonistinnen mir sehr ähnlich waren. Also viele davon hatten ähnliche Geschichten, kamen auch aus dem Nichts, hatten genauso wenig Chancengleichheit. Und ich glaube, wenn man dann sehr schnell merkt, dass die Protagonistinnen und auch deren Texte und die Art, wie sie auftreten, dir sehr ähnlich sind und die Menschen, mit denen du arbeitest, weil du in dieser Branche bist, also du bist Fan von dieser Musik und diesen Künstlerinnen, aber du arbeitest auch in dieser Branche, du bist ein Teil davon. Und du merkst, dass andere vielleicht ja das nicht ernst nehmen, sich darüber echauffieren oder auch das Ganze gar nicht als Kunst betrachten oder als so großes Stück Popkultur. Ich meine, we proved them wrong. Es ist ein großes Stück Popkultur geworden. Und da muss man dann übersetzen. Ich muss immer dazu sagen, weil es mir sehr wichtig ist, ich bin natürlich nur ein kleiner Teil von sehr vielen, die an solchen Projekten arbeiten. Aber für mich war die Übersetzung so wichtig, weil ich gemerkt habe, besonders, dass der Mainstream und die Medien sich entweder nur das rausgezogen haben, worüber sie dann schreiben konnten, um irgendwie Headlines zu machen, also die bösen Buben, oder man hat es gar nicht ernst genommen und die Musik gar nicht verstanden, weil man sich mit den Menschen nicht auseinandergesetzt hat. Und ich habe mich genauso gefühlt. Ich habe vielleicht nicht dieselbe Bildung genossen wie Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, aber die Leidenschaft, die Passion und das Fansein und Wissen, was die Communities und die Fans wissen, haben wollen, hat mich einfach erfolgreich gemacht. Und ich wollte genau so, dass die Künstlerinnen für das, was sie sind, gesehen werden und erfolgreich sind.
Das klingt auch ein bisschen nach so einer Wir-gegen-den-Rest-der-Welt-Haltung.
Das war sie auch anfangs. Also ich bin froh, dass nicht mehr der Fall ist. Und ich glaube, die jüngere Generation hat andere Kämpfe. Ich würde nicht sagen gar keine, aber andere. Aber ich glaube, wir sind nicht mehr an dem Punkt, wo wir erklären müssen, dass Deutschrap eine Popkultur ist und sehr, sehr wichtig ist, einer der wichtigsten Genres ist. Aber ja, da waren wir mal.
In Ihrem Buch Die Bossin schreiben Sie gleich am Anfang auch ausführlich über Ihre Ängste, zum Beispiel über Ihre Telefonangst oder Ihre sozialen Ängste. Wie geht das zusammen mit so einem Job, fragen sich wahrscheinlich viele. Ist der Job da auch so eine Art Therapie für Sie, eine Angstüberwindungstherapie?
Ich wünschte es. Also ich muss sagen, anfangs habe ich einfach ein Doppelleben geführt. Also ich habe mir dann einfach die Maske aufgesetzt, so gefühlt. Die Maske der starken Marina, und die hatte diese Ängste nicht. Und es durfte auch keiner wissen. Keiner durfte meine Ängste kennen. Keiner durfte wissen, dass ich... Wie soll man jemandem erklären, dass man Angst vorm Telefonieren hat oder dass man ungerne auf Events geht, weil man einfach, ja, socially awkward ist. Heutzutage gehe ich da sehr, sehr offen mit um und erkläre das auch so, dass ich sage... Ich glaube, heute habe ich verstanden, dass die Schwächen, die ich habe und die Ängste, die ich habe, auch in dieser Suppe von Emotionen dazugehört, dass ich vieles besser verstehen kann. Und ich glaube, dadurch, dass wir heute viel mehr Künstlerinnen und Menschen in der Öffentlichkeit haben, die auch darüber sprechen, dass sie halt nicht 0815 sind, mit allem klarkommen, keine Ängste, keine Phobien haben, hat sich das auch ein bisschen normalisiert. Früher habe ich darüber einfach nicht gesprochen und habe halt dieses Doppelleben geführt. Und wenn ich zu Hause war, war ich komplett erschöpft davon, diese Maske zu tragen. Heute bin ich da ganz ehrlich. Also es gibt ja auch ein Kapitel in meinem Buch, das heißt Meetings statt Partys. Heute gehe ich da sehr offen mit um, dass ich das einfach nicht mag. Ich mag nicht so viele soziale Kontakte pflegen. Ich lebe sehr gerne zurückgezogen. Mein größtes Hobby ist True Crime. Das passiert dann auf der Couch, indem ich es im Internet gucke. Heute gehe ich damit sehr viel offener um.
Sagt Marina Busunashvili, mein Gast heute in 1:1 der Talk. Wir hören jetzt Musik von Adele, auch für die haben Sie schon gearbeitet. Heißt das in Ihrem Geschäft eigentlich zwangsläufig, dass man sich auch immer persönlich kennenlernt?
Ach, ich wünschte es. Ich wünschte es so sehr. Adele und Celine Dion gehören zu meiner persönlichen Religion. Da hätte ich mich sehr gefreut, aber es ist noch nicht passiert.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Kaline Tyroff trifft
Marina Busunashvili, arbeitet mit den Großen des Hip-Hop.
Ein paar Namen habe ich vorhin schon genannt. Kool Savas, Sido, Bushido. Was sind oder waren denn für Sie die wichtigsten, prägendsten Künstler, mit denen Sie zusammengearbeitet haben?
Wenn es um nationale Künstler geht, mit denen hat man ja auch viel mehr zu tun, waren die prägendsten Künstler auf jeden Fall Sido, Savas, aber auch Moses Pelham, Curse, Samy Deluxe, Haftbefehl, Capo ganz wichtig. Ja, also Juju und die Mädels von Sixten.
Also wirklich das Who is Who der Deutschrap-Szene.
Ja. Ich mag sie alle sehr.
Und Sie haben ja tatsächlich schon sehr, sehr früh in Ihrem Leben den Wunsch gehabt, mal in die Musikindustrie zu gehen. Da hatten Sie mit Rap eigentlich noch gar nicht so viel zu tun, sondern waren Fan von Boybands, also den Backstreet Boys, New Kids on the Block, Take That. Und Sie waren schon auch so richtig Fan, oder?
Ja, also ich muss es kurz korrigieren. Also ich habe schon immer Rap gehört, zu der Zeit natürlich US-Rap. Aber ich war ganz, ganz großer Boyband-Fan. Ich bin es heute noch und ich war richtig Fan. Also mit zu den Konzerten fahren, 13 Stunden vor der Halle stehen, in andere Städte fahren, da war alles dabei. In andere Länder fahren auch. Ja, also ich war ganz, ganz großer Fan und ich glaube, ich war vielleicht ein bisschen unterschiedlicher Fan als jemand anders. Also ich wollte sie weniger heiraten, sondern mehr managen. Also mir war einfach wichtig, dass ich hatte einfach große Lust, mit denen zusammenzuarbeiten, auch wenn ich mir wahrscheinlich gar nicht vorstellen konnte, wie das aussieht. Mhm. Und als ich dann vor einigen Jahren wirklich mit den Backstreet Boys und auch mit New Kids on the Block gearbeitet habe, war das für mich, glaube ich, so der Moment, wo ich am liebsten in meine Schule zurückgegangen wäre und gesagt hätte, so, liebe Lehrer, ihr habt gelacht, aber es ist wirklich passiert.
Man muss das ja auch damals erstmal hinkriegen neben der Schule. Es kostet ja wahnsinnig viel Zeit und auch wahnsinnig viel Geld, nehme ich an.
Ja, ich habe sehr früh angefangen zu arbeiten. Und es gab damals tatsächlich ja auch noch das Wochenendticket. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Aber da sind wir immer zu fünf Mädels, also manchmal von Berlin nach München, keine Ahnung, 30 Stunden oder so gefahren für ein Konzert. Wir haben immer sehr früh die Konzerttickets gekauft. Manchmal konnte ich es mir natürlich nicht leisten. Da hat die Mama von einer Freundin immer an mich mitgedacht, damit wir zu zweit hingehen können. Also man ist immer irgendwie an Tickets gekommen. Dann hat man noch irgendwie, ich bin ja putzen gegangen mit meiner Mama. Dann habe ich da mal ein bisschen was bekommen oder Geburtstage. Man hat immer alles gespart dafür.
War das Fansein damals für Sie auch so eine Art Flucht aus dem Alltag?
Absolut. Also ich erkläre es ja auch immer so, Rap ist etwas, was mir sehr ähnelt und meine Gefühlswelt widerspiegelt. Und Boybands und so damalige Popmusik war einfach nicht real. Es war einfach diese Fantasiewelt, in die man flüchten konnte, wenn man sich die Videos angeguckt hat oder auf Konzerten war auch der Zusammenhalt mit den Mädels. Also wir waren so eine Gruppe von jungen Mädchen, die alle irgendwie ihre Probleme hatten und die alle nicht das klassische, wunderschöne Teenagerleben hatten. Und dass wir uns dann zusammengefunden haben und das zusammen an den Wochenenden gemacht haben, dafür hat man dann auch die ganze Woche hingefiebert, weil man wusste, da stört einen keiner. Also da hört man nicht das Gekeife zu Hause und man sieht nicht, wie die Eltern sich streiten oder die Schwester oder so. Deswegen, das war definitiv auch ein ganz, ganz wichtiger Zufluchtsort für mich.
Heute wird das Fansein besonders bei jungen Frauen ja auch gerne mal belächelt, von wegen, die sind alle naiv und fanatisch und verblendet. Das hat ihnen aber auch schon ganz schön viel ermöglicht, diese Zeit, oder?
Ja, ich finde grundsätzlich der Begriff Fan oder Fangirl, den es ja ganz oft gibt, besonders für junge Frauen, ganz schwach. Ich finde, ich habe eine andere Definition, indem ich Fan bin, weiß ich ja, was ich mir vorstelle als Fan. Und wie toll ist es eigentlich dann im Job die Möglichkeit zu haben, dem Artist oder den Künstlerinnen zu sagen, die Community, die Fans, die würden gerne XY sehen oder hören oder erleben. Das war für mich eine Superpower. Natürlich ist mir bewusst, dass nicht jeder Fan diese Möglichkeit hat, in dem Job irgendwann Fuß zu fassen. Aber ich glaube, die jungen Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, die ich für sehr talentiert halte und wo ich so viel Potenzial gesehen habe über die Jahre, waren alles Menschen, die ein großes Fangefühl hatten. Ob es jetzt Taylor Swift ist oder Lady Gaga oder wie ich Boybands oder Rap, egal was es ist, dieses Fansein. Mein Mann zum Beispiel ist großer Gaming-Fan. Und als ich mit Hans Zimmer gearbeitet habe, oder auch Science-Fiction-Fan, konnte der mir auch total viele Tipps geben, die ich nicht hatte, um zu verstehen, warum Hans Zimmer so wichtig für die Community ist. Ich finde, dieses Fan-Sein hat oft eine schlechte, wird schlecht dargestellt.
Sie haben nach Ihrer Schule auf jeden Fall erstmal eine Ausbildung gemacht als Bürofachfrau. Und die hat Ihnen dann am Ende tatsächlich geholfen, ein bisschen ins Musikbusiness reinzukommen. Sie haben nämlich den Chef einer Promoagentur getroffen und dann dort erstmal die Buchhaltung gemacht. Wie lange hat es gedauert, bis Sie dort auch mit Künstlern arbeiten durften?
Also erst habe ich angefangen, die Buchhaltung zu machen und die Firma war gerade nicht so flüssig. Also es war nicht die beste Zeit und mein Chef war ganz ehrlich zu mir und hat gesagt, so, ich kann dir nicht viel zahlen, was möchtest du haben? Und dann habe ich gesagt, ich möchte ein Praktikum machen und das habe ich dann auch gemacht. Und ich glaube so schon nach, also fast, ich würde sagen 3-4 Monaten habe ich viel mehr übernommen in den kreativen Sachen, also Guerilla-Marketing. Irgendwann habe ich dann von heute auf morgen PR angefangen, also ich bin so ins kalte Wasser geworfen worden. Aber so die ersten Jahre, ich denke mal so bis 2006, 2007, hatte ich nicht wirklich Kontakt zu Künstlerinnen, aber habe da schon an Künstlerprojekten gearbeitet. Ich weiß auch noch, dass die allererste Künstlerin Janet Biedermann war, dessen Projekt ich gearbeitet habe.
Damals war die Musikindustrie ja noch, also so stelle ich es mir zumindest vor, ein einziger großer Männerverein. Hatten Sie Vorbilder eigentlich damals oder waren Sie immer Ihr eigenes Vorbild?
Naja, Vorbilder, ich hatte ein Vorbild und kann einfach total glücklich sein, weil sie heute einer meiner besten Freundinnen ist. Das ist Käthe, damals noch Käthe Rakete von Agro Berlin. Mhm. Das war einfach eine Frau, die den ganzen Laden voller Rapper im Griff hatte. Und sie war definitiv ein Vorbild. Mein erster Chef war aber auch eine Art Vorbild, weil der mit sehr viel Ehrlichkeit und Authentizität gearbeitet hat. Also der hat nie was verkauft, was er nicht halten konnte. Und er war sehr kreativ. Und er war natürlich auch kein 0815 weißer alter Mann. Aber ich habe sehr schnell erkannt, Vorbilder zu haben ist toll, aber du darfst keinen Meister haben. Du musst dein eigener Meister werden. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, Vorbilder waren sehr rar zu der Zeit. Und im Daily Business konnte man sich eigentlich auch nicht leisten, ein Vorbild zu haben, weil man ja sehr anders war als die anderen.
1:1 der Talk auf Bayern 2. Mir aus dem Hauptstadtstudio zugeschaltet ist die Musikpromoterin und Managerin Marina Busunaschwili aus Berlin. Und jetzt sprechen wir mal darüber, wie Sie überhaupt in Berlin gelandet sind. Geboren sind Sie nämlich in Wien. Die Mutter aus Aserbaidschan, der Vater aus Georgien. Die Eltern sind jüdische Migranten aus der ehemaligen Sowjetunion. Erinnern Sie sich eigentlich noch, wie es von Wien nach Berlin ging oder waren Sie da noch zu klein?
Ich war ein Jahr alt, also kann mich gar nicht erinnern. Ich war tatsächlich auch das allererste Mal in Wien nach meiner Geburt, als ich 40 war.
Also dann ist es ja erst 1-2 Jahre her, oder?
Ja, vor 3 Jahren.
Okay. Sie haben in Kreuzberg gewohnt. Das war dann die Gegend Ihrer Kindheit. Wie sah denn das Berlin damals aus? Wie haben Sie das erlebt?
Also in Berlin-Kreuzberg sehr bunt. Sehr, sehr bunt und schön in der Art, wie Multikulti wir waren. Herkunft hat keine große Rolle gespielt. So ein bisschen natürlich diese Angst meiner Eltern. Ich durfte keinen Davidstern tragen, weil meine Eltern ein bisschen Angst hatten, was passieren könnte. Aber ansonsten war es eigentlich armes Viertel sozusagen, arm bis Mittelstand. Keiner hatte wirklich viel. Die Kinder haben alle zusammengespielt. Es war eigentlich schön. Auf der anderen Seite wurde es halt auch immer schwieriger, weil meine Schwester drogenabhängig war und dadurch, dass viele Menschen auf der Straße dann irgendwann mitbekommen hatten, was meine Schwester so treibt, hat es dann auch dazu geführt, dass Menschen mich anders betrachtet haben. Also habe ich eigentlich die erste Gelegenheit wahrgenommen, da wegzuziehen.
Mhm. Die Schwester drogensüchtig, der Vater wenig da, der war spielsüchtig. Die Mutter hat versucht, irgendwie klarzukommen, hat viel gearbeitet. Wo haben Sie denn Halt gefunden als Kind?
Gar nicht. Also ich würde sagen, ehrlich gesagt, gar nicht. Mhm. Also zu Hause, ich glaube, ich hatte sehr früh eine Freundin, bei der ich sehr viel übernachtet habe, bei der ich sehr, sehr oft war. Und die Mama war auch ganz toll. Die hat das auch nicht hinterfragt. Ich glaube, die hat das dann schon sehr schnell gemerkt. Aber Halt hatte ich eigentlich gar nicht. Meine Eltern hatten halt diesen Filter nicht. Also ich spreche ganz oft jetzt im Erwachsenenalter mit anderen Menschen darüber, wie viele Probleme oder sie mit oder nicht mitbekommen haben zu Hause. Und ich bin immer total fasziniert, wie gut es Eltern gemacht haben, dass manche meiner Freundinnen gar nicht wussten, ob es Geldprobleme gab oder ob es Eheprobleme gab oder andere Sachen. Das gab es bei uns gar nicht. Also mir wurde sehr früh alles eingetrichtert und ich wusste alles. Deswegen Halt gab es da gar nicht. Ich habe mich ganz oft irgendwie im Schlafzimmer eingesperrt und habe einfach MTV geguckt, damals noch, und habe einfach von einer anderen Welt geträumt.
Sie schreiben in Ihrem Buch, meine Schwester ist mit dem Schmerz umgegangen, indem sie ihn betäubt hat. Ich ging mit dem Schmerz meiner Kindheit um, indem ich ihn angeguckt und seziert habe. Das ist aber auch eine unfassbare Leistung für ein Kind eigentlich, sich den eigenen Schmerz anzugucken, oder?
Na, ich musste ihn verstehen. Also der Vater spielsüchtig, die Mutter psychisch krank, die Schwester heroinabhängig. Ich glaube, irgendwann, man merkt ja auch, es ist ja jeder unglücklich und niemandem geht's gut. Und man hat, wenn man die Augen schließt, keine Vorstellung einer positiven Zukunft. Also muss man, glaube ich, verstehen, was mit einem passiert. Und dass man das nicht betäuben kann mit irgendwas, war mir sehr früh klar. Also ich bin auch sehr früh, habe ich eine Essstörung entwickelt und habe auch sehr früh angefangen, Selbsthass zu entwickeln. Aber ich musste verstehen, woher der Schmerz kommt oder was mit mir passiert und was mit uns passiert, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass niemand mit mir spricht. Hm. Also es interessiert ja auch keinen anderen in der Familie, wie es mir damit geht, weil sonst würden sie sich ja so nicht verhalten. Also musste ich selber für mich erkennen, wie ich damit umgehen kann.
Haben Sie sich trotzdem irgendwie geliebt gefühlt auch in der Familie?
Ja, das ist das Absurde. Also geliebt gefühlt habe ich mich von allen dreien. Deswegen kann ich es ihnen auch verzeihen. Ich glaube, sie wussten es einfach nicht besser. Ich glaube, meine Mutter, mein Vater hat seine Familie verlassen, als er 13 war, weil die so arm waren, dass er von Georgien nach Aserbaidschan ist, seinen Pass gefälscht hat, um zu arbeiten. Meine Mutter ist mit einer Mutter groß geworden, die sehr gefühlskalt war und die Kinder ins Heim gegeben hat, als sie kein Geld hatten. Und mit einem gewaltvollen Vater. Und meine Schwester, die hat halt meine Eltern erlebt, noch bevor ich auf die Welt gekommen bin, wie beide eigentlich gar keinen Bock aufeinander hatten. Und von Baku nach Israel, von Israel nach Wien, von Wien nach Berlin gezogen sind, auch quasi ohne mit ihr zu sprechen und zu gucken, wie es ihr damit geht. Ich glaube, die wussten einfach nicht, wie man Kinder erzieht und dass es noch mehr gibt, außer Hunger stillen und dafür sorgen, dass man ein Dach über dem Kopf hat. Dass es da noch eine emotionale Erziehung gibt, hat, glaube ich, keiner verstanden von ihnen. Und deswegen nehme ich es ihnen nicht übel und ich weiß, dass ich geliebt wurde. Aber sie hätten, also das klingt hart, aber ich glaube, die hätten sich das mit den Kinderkriegen echt ersparen können.
Mit 9, Sie haben es vorhin schon kurz erzählt, haben Sie den ersten Suizidversuch Ihrer Mutter miterlebt. Sie waren dabei. Wie hat sie dieses Erlebnis verändert?
Ja, also wie ich vorhin gesagt habe, ich glaube, dieser Moment und auch mein Onkel war zu Besuch und mein Onkel hat meine Mutter gefragt oder ihr gesagt, so, das kannst du doch nicht machen vor Marina. Und ihre Reaktion oder ihre Nichtreaktion und auch keine Erklärung, keine Entschuldigung im Nachgang, sondern dieses Gefühl von, dieser Egoismus, auch von allen dreien, es ist danach auch keiner zu mir gekommen, außer mein Onkel, und hat gefragt, so, geht's dir gut? Mich hat es dahingehend verändert, dass ich ab da wusste, ich werde mich nie wieder auf jemanden verlassen können. Mhm. Also es wird nie wieder so sein, dass ich mich hinsetzen kann, sagen kann, mir geht's nicht gut, bitte tut irgendwas oder kann jemand mal für mich sorgen. Ab dem Moment wusste ich, dass es niemals geben wird. Und es ist sehr traurig und ich wünschte, das wäre nicht passiert und heutzutage fällt es mir auch immer noch schwer, aber ich bin besser darin geworden, zu wissen oder zu vertrauen, dass Menschen in meinem Leben für mich da sind. Aber es ist nicht so leicht für mich wie für Menschen, die diese Erkenntnis nicht hatten.
Mhm. Später haben Sie dann innerhalb von 2 Jahren Ihre Schwester, den Vater und die Mutter verloren. Sie schreiben, und Sie haben es ja gerade eben auch gesagt, Sie haben ihnen verziehen. Und Ihre Kompensation dieser Erlebnisse, also zumindest nach der Beerdigung der Mutter, war ja, dass Sie sofort zur Arbeit gegangen sind, oder? Weil die dann Ihr Halt wurde.
Ja, entweder weil es mein Halt war oder weil ich einfach nicht wusste, wie ich mit Schmerz umgehen soll. Nach dem Tod meiner Schwester und auch nach dem Tod meiner Mutter bin ich einfach arbeiten gegangen. Also als wäre nie was passiert. Bei meiner Schwester hat es besser funktioniert. Bei meiner Mutter dann tatsächlich, ohne es zu merken, habe ich, also man muss dazu sagen, meine Mutter ist an Atemnot verstorben auf der Straße. Und ab dem Moment, ohne dass ich es gemerkt habe, habe ich immer mehr Panikattacken bekommen, konnte nicht mehr mit den Öffentlichen fahren. Viele Dinge gingen nicht mehr. Dann kam ja auch Corona. Das heißt, diese Maskenpflicht, also die Angst, nicht atmen zu können mit der Maske. Und ich glaube, das hat mich dann auch gezwungen dazu, mich hinzusetzen und mir Gedanken zu machen. Und ich hatte ja auch mehr Zeit, weil ich mein Leben verändert hatte und eine Festeinstellung eingegangen bin im Oktober 2019. Bis jetzt, Ende August, war ich fest angestellt bei der Sony. Und da hat man dann auch mehr Zeit. Und diese mehr Zeit habe ich dann damit verbracht, auch wirklich an mir zu arbeiten und mit diesem Trauma umzugehen. Aber im Moment selber wusste ich es nicht besser und bin einfach arbeiten gegangen.
Sagt Marina Busunashvili, die in ihrem Buch schreibt, dass Hip-Hop und Deutschrap zu ihren Ersatzeltern wurden, nachdem ihre eigenen Eltern sie erst im Stich gelassen haben und dann gestorben sind. Welche Zeilen von Kool Savas haben Sie eintätowiert, Frau Busunashvili?
Tatsächlich Limit. Und es gibt einen Song von Kool Savas und Sido, der heißt Motherfucker. Das habe ich auch tätowiert.
Also den Titel?
Ja. Und ich glaube noch etwas, aber ich habe so viele Tattoos, ich weiß es gerade gar nicht.
Den Überblick verloren.
Ja.
Jetzt ist der Deutschrap ja auch kein ganz entspanntes Geschäft, nehme ich an. Es wird sich viel gebettelt, es geht viel ums Größersein, ums Bessersein. Und in Ihrem Geschäft, in der Promotion, ist der Konkurrenzdruck ja wahrscheinlich auch extrem hoch, oder? Wie gehen Sie damit um oder wie sind Sie damit umgegangen?
Heute gehe ich gar nicht mehr damit um, weil es mir heute einfach egal ist. Und das ist, kann ich sehr ehrlich so sagen. Ich glaube, es ist ganz, ganz toll, dass es so viele von uns gibt. Und ich bin sehr stolz darauf, auch einige unfassbare Talente ausgebildet zu haben. Früher war ich besessen davon, die Konkurrenz zu stalken, zu kennen. Und die Angst, dass sie besser sind als ich, war sehr groß. Es gab auch einfach viel zu viele männliche Konkurrenten. Und viele Kolleginnen in der Branche haben dann ganz oft so Klischees aufgestellt für einzelne Menschen. Also ich war das Straßenkind im Rap. Angeblich konnte ich nicht mit den Großen sprechen, was natürlich Quatsch ist. Und da gab es dann auch viele Konkurrenten, die man mir vorgezogen hat. Aber ich habe irgendwann eine Sache gelernt und die ist mir arg wichtig. Und damit habe ich mich so ein bisschen geheilt. Ich glaube, es ist nicht immer nur den Erfolg, den eine Kampagne ausmacht, sondern das Vertrauen, was Künstlerinnen in dich haben, mit dem Wissen, dass du wirklich da bist, weil du es fühlst. Und da kann ich sagen, dass ich sehr viel Glück gehabt habe mit meinen Künstlerinnen über die Jahre, dass die Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, wussten, dass ich es mit Herz und Passion mache. Deswegen ist mir Konkurrenz heute einfach egal.
Sie schreiben in Ihrem Buch, Sie haben sich in Männergruppen immer tendenziell wohler gefühlt als unter Frauen. Und auch der Deutschrap war ja zumindest am Anfang ein fast reiner Männerverein. Woran liegt es, dass Sie mit Männern immer besser konnten?
Na, das ist nicht so ganz richtig. Ich glaube, der Unterschied ist, dass ich erklären wollte, in dieser Männerwelt von Künstlerinnen, also es sind ja viele junge Männer mit Migrationshintergrund gewesen, die man von außen ganz oft als ganz böse und hart betrachtet. Und man oft vergisst, dass es ja nur Stilmittel sind in ihren Texten. Denen habe ich mich sehr, sehr wohl gefühlt, weil die mich als ebenwürdig gesehen haben. Also die haben das einfach gefeiert, dass so wie ich war und dass es mich gab. Und in anderen Männerrunden, wenn es tatsächlich einfach viele weiße Männer in einem Raum waren, habe ich mich nicht so wohl gefühlt. Aber, und das habe ich auch schon in ein paar Interviews gesagt, ich habe etwas entwickelt damals, was ich heute auf jeden Fall so nicht nochmal machen würde und auch so nicht unterschreiben würde. Aber ich habe damals gedacht, okay, Frauen werden immer dann benachteiligt oder Frauen werden anders behandelt, wenn sie gut aussehen. Man unterstellt ihnen weniger Können, man denkt, sie sind weniger intelligent, man sieht sie eher nur als Accessoire. Das ist mir nicht passiert. Und somit habe ich so eine Art Männer-Ding entwickelt. Also ich habe mich genauso benommen und verhalten wie meine männlichen Kollegen. Und das würde ich heutzutage nie wieder tun. Und das habe ich aber gemacht, weil ich dachte, man muss stark sein. Aber Frauen gab es halt damals sehr wenige. Und heute sind ganz, ganz viele Frauen in der Branche. Und wenn ich ihnen was mitgeben könnte, wäre es, dass sie nicht dieses Gefühl von, sie müssen auch Ellbogen rausholen und kämpfen haben sollen, besonders anderen Frauen gegenüber. Weil ich finde, wir reden ganz oft über das Patriarchat stürmen. Und ich zum Beispiel habe mal gesagt, ich war immer vorbereitet, gegen alte weiße Männer zu kämpfen. Aber wenn du in eine Situation kommst, wie bei mir vor kurzem, wo es dann nicht die Männer sind, sondern eine Frau, die dir das antut, bist du nicht vorbereitet. Und diese Frau hat es nicht aus Boshaftigkeit gemacht, sondern wahrscheinlich auch aus demselben Grund, dass sie dachte, sie muss Ellbogen rausholen. Und ich glaube, wir müssen ganz arg lernen, dass wir dieses Girl Support Girls noch, dass wir das sehr ernst nehmen sollten und nicht sagen sollten und dann nicht leben sollten.
Wie Sie das tun, dazu kommen wir gleich nochmal. Jetzt nochmal zurück zu Ihrer Geschichte und auch zu Ihrem Buch, in dem man merkt, dass Sie ganz erstaunliche Überlebensstrategien entwickelt haben. Die Arbeit ist ein Teil davon. Der Druck und der Stress sind aber nicht spurlos an Ihnen vorübergegangen. Sie schreiben fast lapidar von einem Schlaganfall, den Sie hatten. Wann war das und wie haben Sie den bemerkt?
Der war Ende 20 und ich habe den ehrlich gesagt gar nicht bemerkt. Also ich bin morgens aufgestanden, mir tat mein Gesicht weh. Ich hatte so ein komisches Gefühl. Bin dann zur Arbeit gefahren, dann hat ein Kollege zu mir gesagt, was ist mit deinem Gesicht? Geh mal gucken im Spiegel. Dann dachte ich, das ist aber schief. Meine Mutter hatte ja schon einen Schlaganfall. Ich wusste also, wie sowas aussehen kann. Und dachte, das kann doch nicht wahr sein. Und dann bin ich aber nach Hause gefahren zu meiner Mutter, weil ich dachte, sie soll sich das erstmal angucken. Und dann waren wir beim Arzt und mein Glück war, dass man zu früh bemerkt hat und dass man mir noch sehr schnell helfen konnte. Aber ich war dann schon wochenlang, die rechte Seite war halt gelähmt, ich hatte Schmerzen, dann konnte ich erstmal gar nichts mehr fühlen. Das war eine sehr, sehr beängstigende Zeit.
Ich habe mich gefragt an der Stelle, warum ist das eigentlich so schwierig? Ist ja oft so für jemanden, der sich so viel kümmert, auch um andere, sich auch um sich selbst gut zu kümmern.
Die Verantwortung, also als wir mit dem Arzt gesprochen haben, der Arzt gesagt hat, Sie müssen jetzt sofort ins Krankenhaus, habe ich zu dem gesagt, können Sie mir nicht einfach Ibuprofen geben? Und es klingt so lächerlich, aber es gab für mich nie die Möglichkeit zu sagen, ja, dann arbeite ich halt nicht, dann bin ich mal nicht da. Weil das Gefühl von, wenn ich nicht arbeite, werden wir alle nicht essen, die Miete wird nicht bezahlt, ich bin für alle verantwortlich. Das war die größte Angst. Also dieses Wissen von, da kommt keiner und übernimmt für dich. Das hat eigentlich dazu geführt, dass ich mich nicht um mich kümmern konnte. Und ich habe es auch gehasst. Und ich bin auch ganz ehrlich, wenn früher Menschen gesagt haben, du musst dich besser um dich kümmern, dann bin ich immer so wütend geworden, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass niemand versteht, in welcher Abhängigkeit meine Familie und ich leben. Also für was ich alles verantwortlich bin. Und heute weiß ich einfach, dass ich es einfach auch niemandem gesagt habe. Also keiner wusste das. Und natürlich haben die Menschen dann das gut mit mir gemeint. Aber das war der Grund. Ich konnte einfach nicht nichts tun. Ich konnte auch nicht weniger arbeiten oder mir die Zeit nehmen zu heilen. Das ging einfach nicht.
Das kam dann alles erst später.
1:1. Der Talk auf Bayern 2. Kaline Thyroff im Gespräch mit
Marina Busunaschwili, Berliner Musikmanagerin und Talentförderin.
Ja, Sie haben jetzt gerade 7 Jahre lang bei Sony Music gearbeitet als PR-Chefin und sind dann vor nicht allzu langer Zeit gegangen und haben das Zepter an eine jüngere Frau abgegeben. War es Ihnen wichtig, dass es eine Frau ist?
Ach, das ist nicht ganz richtig. Also ich war 5 Jahre bei der Sony.
Oh, okay.
Also ich bin jetzt erst im September gegangen. Ich habe das Zepter an die junge Frau Esra Bayraktari abgegeben, was Deutschrap betrifft. Also als ich noch die Marina war, wurde mir oft gesagt, ja, es gibt, als ich dann aufgehört habe, ja, es gibt jetzt niemanden, du hast ein Loch hinterlassen. Das habe ich jetzt gestopft mit Esra, die ist ganz großartig. Und das Team habe ich aber auch einer Frau überlassen, Julia Steiner. Es war mir natürlich wichtig, dass es jemand ist, den ich als sehr gut empfinde und wo ich weiß, dass die jungen Menschen auch gut aufgehoben sind. Es ist ganz toll, dass es eine Frau ist. Für mich, ich denke nicht in Quoten oder in Gender, aber natürlich ist es so, dass wir einfach ganz, ganz viele tolle junge Frauen in dieser Branche heute haben, die viel zu selten in hohen Positionen sitzen. Deshalb freue ich mich auch so sehr darüber, aber man muss dazu sagen, der Grund, warum ich gegangen bin und ich habe eine ganz tolle Zeit bei der Suni gehabt, ist, weil ich nicht glaube, dass Frauen mit meinem Migrationshintergrund und meiner nicht vorhandenen Bildung, wenn man es mal so sagen darf, und trotzdem dem Knowledge und der richtigen Passion jemals in solchen Unternehmen in den obersten Etagen sitzen werden. Und das ist etwas, was mich zwar traurig macht, aber auf der anderen Seite, ich kann kein Buch rausbringen, das die Bossin heißt und erklären, dass man sich keine Grenzen setzen lassen darf, wenn es doch Grenzen gibt.
Das heißt, deswegen haben Sie sich jetzt wieder selbstständig gemacht?
Genau. Also ich glaube, es ist aber auch so, es liegt gar nicht an den Unternehmen oder es lag hier auch nicht wirklich an dem Unternehmen, sondern auch den Strukturen, die es einfach noch nicht ermöglichen in dieser Branche. Deswegen habe ich mich wieder selbstständig gemacht, weil ich habe immer so eine Art Mantra, wenn man mir nicht den Entscheidertisch gibt, dann bastle ich ihn mir selber. Und das tue ich gerade.
Und träumen von einer Agentur, in der nur Frauen arbeiten. Was muss passieren, bis Sie diese Agentur gründen?
Also ich bin gerade dabei und es geht nicht darum, dass nur Frauen in dieser Agentur arbeiten. Ich bin bereit, also mir ist das total egal. Also ich würde meine Katze einstellen, wenn ich wüsste, hi, kann das. Mir geht es darum, dass die Bossinnen, dass es gibt keinen Mann, der diese Agentur führt. Denn mit allen Unternehmen, mit denen ich arbeite oder den Agenturen, mit denen ich arbeite, da arbeiten so unfassbar talentierte Frauen, die so viel können und auch manchmal in höheren Positionen sitzen. Aber trotzdem, immer wenn es darum geht, dass der Chef dabei ist, ist der Chef ein Mann. Und darauf habe ich keinen Bock. Und ich möchte gerne das Gegenstück dazu sein.
Sie haben schon erzählt und Sie beschreiben das auch in Ihrem Buch, wie offen Sie geworden sind mit Ihren Ängsten, mit Ihrer Vergangenheit, mit Ihren Erlebnissen und auch mit Ihrem Jüdischsein. Es hat lange gedauert, bis Sie Ihr Jüdischsein öffentlich gemacht haben, auch im Musikbusiness, aus Angst vor Anfeindungen?
Vererbte Angst, tatsächlich. Also ne, wenn du aufwächst und deine Mutter, du hörst so Diskussionen wie, ja, mein Vater wollte, dass ich auf die jüdische Schule gehe, meine Mutter wollte das nicht, weil dort immer Polizisten vor der Schule stehen. Und dann hat meine Mutter mir verboten, den Davidstern draußen zu tragen. Das ist zum einen natürlich vererbte Angst. Und zum anderen, nee, das hatte gar nichts mit Anfeindungen zu tun. Es hatte eher was damit zu tun, dass ich sehr atheistisch aufgewachsen bin. Also ich weiß nicht mal, wann Pessach ist. Also ich bin wirklich ganz unreligiös. Wie ich schon sagte, Céline Dion ist eher meine Religion. Aber weil ich so atheistisch lebe und weil ich eher an andere Dinge glaube, habe ich mich nie wirklich damit beschäftigt, bis ich gemerkt habe, dass es nicht nur damit zu tun hat, ob ich es auslebe oder nicht, sondern es hat was damit zu tun, was mein Heritage ist und dass ich das nicht verstecken möchte. Und ja, dann bin ich offen damit umgegangen. Alle Menschen wissen das. Und mein Mann ist Moslem, ich bin jüdisch. Wir beide leben halt nicht nach der Religion, sondern eher nach unseren Kulturen. Lebe meine aserbaidschanische Kultur sehr gerne aus, eher seine iranische, die sich ja auch sehr ähnelt. Und deshalb ist das voll okay.
Und Sie nennen ihn Ihren Wohlfühlmanager, Ihren Mann. Wie schafft er das?
Tatsächlich, indem er Sachen übernimmt, die mir schwerfallen. Also das ist so witzig. Also wir heiraten im November und ich habe bis jetzt nichts. Also ich habe weder die Location noch die Ringe, gar nichts. Und die Art, wie wir uns, also wie quasi es zu diesem Termin gekommen ist, ist tatsächlich, weil ich eine E-Mail an das Standesamt geschickt habe, dann den Termin ausgemacht habe, in den Kalender eingetragen habe, ihm Bescheid gegeben habe. Also ich bin so chaotisch. Und er ist halt der andere Teil. Aber zu Hause zum Beispiel, ich kann 500 Stunden am Tag arbeiten ohne Probleme, aber ich schaffe es nicht, meine Klamotten wegzuräumen oder mich um Dinge zu kümmern wie einkaufen. Mir wird einfach manchmal alles zu viel, weil ich halt doch natürlich noch unter Panikattacken oder Stresssyndrom oder so leide. Und manchmal, wenn ich das Gefühl habe, alles wird zu viel, ist er der Gegenpart, also ist er der Part, der dann quasi übernimmt. Und eigentlich wie so, ich würde immer sagen, er ist der Papa zu Hause, weil wir haben eine Katze, wir sagen immer, das ist unser Kind. Und er kümmert sich halt um alles zu Hause. So wie es früher halt war, dass die Frau zu Hause geblieben ist und der Mann hat das Geld verdient, ist es bei uns andersrum.
Und wird es ein großes Fest geben im November? Oder machen Sie es klein?
Ich mache es sehr klein aus zwei Gründen. Einmal, ich habe mich gerade selbstständig gemacht. Geld ist natürlich gerade noch so ein schwieriges Thema. Aber viel wichtiger ist, dass man nicht vergessen darf, dass es für mich nicht so einfach ist, da meine Familie nicht da ist. Also hinter mich zu gucken und zu wissen, da sitzt nicht meine Mama, mein Papa, meine Schwester. macht es nicht so angenehm, so eine große Feier zu machen. Und dazu kommt, dass ich ein sehr unromantischer Mensch bin. Also ich habe dieses Gen einfach nicht in mir.
Es gibt vorher auch noch andere Dinge zu feiern, nämlich Ihr Buch Die Bossin. Es erscheint am 16. Oktober. Von wem wünschen Sie sich denn, dass er oder sie es lesen wird?
Jeder junge Mensch, der sich als Underdog sieht. Jeder junge Mensch, der das Gefühl hat, nicht ernst genommen zu werden oder nicht dieselben Chancen im Leben zu haben wie andere. Junge Menschen, die eine Passion und eine Leidenschaft haben, aber sich nicht trauen, danach zu streben. Aber auch junge Menschen, die erkennen müssen, dass es ganz wichtig ist, offen und ehrlich zu sein, dass Schwäche zugeben wichtig ist, dass man sich nicht verstecken muss, dass man für sich aber auch einstehen muss. Das ist mir besonders wichtig. Also wenn, so sehr man auch Angst hat, wenn man so ein Buch veröffentlicht, was die Welt da draußen denkt, und ich habe 1000 Ängste, das Wissen, dass es ein paar Menschen erreichen wird, die danach sagen, es hat mir geholfen zu verstehen, dass ich es auch schaffen kann, das würde mir sehr viel bedeuten.
Sagt Marina Busunashvili, und ich sage an dieser Stelle vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und alles Gute für das, was noch kommt.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte und für dieses tolle Gespräch.
Das war das Gespräch mit Marina Busunashvili. Und nicht vergessen, Sie können 1:1 der Talk auch live erleben. Und zwar beim BR Podcast Festival am 16. Oktober in Nürnberg. Dort spricht Caro Matzko mit Karl Theodor zu Guttenberg. Alle Infos und Tickets unter podcastfestival.de.